Willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 159, Transformation statt Change Management. Interview mit Francis Krämer, Geschäftsführer von Wesselwerk in Taicang. Von Sales Director zum Geschäftsführer in China. Francis Krämer steuert für den deutschen Mittelständler Wesselwerk die Niederlassung in Taicang durch einen tiefgreifenden Wandel. Im Interview verrät er, warum es eine Transformation und kein Change Management ist, wie er das Team überzeugt und welche Rolle der Standort China im globalen Spiel seines Unternehmens einnimmt. Ein Blick hinter die Kulissen der deutschen Industrie in Asien. Hallo Francis, grüß dich.
Hallo Xiaolong, hallo Xiaolong, freut mich sehr, hier zu sein.
Ich habe mich richtig gefreut auf heute Abend. Ich weiß, wir beide lag hinter uns, das ist schon abends in China, aber das ist irgendwie heute ein Highlight für mich des Tages. Das habe ich mich immer auf den Kalenderpunkt mich gefreut, schon den ganzen Tag über.
Super, das freut mich auch. Ich habe mich auch schon wirklich darauf gefreut und auch gut vorbereitet.
Sehr schön. Und Francis, wir haben lange nicht mehr gesprochen. Wie geht es dir in deinem neuen Job als Geschäftsführer bei Wesselwerk in Taicang?
Also mir geht es privat ganz toll. Ich hätte das nicht erwartet. Also ich habe einfach auch jetzt ein neues Leben. Ich wohne ja in Nantong und habe jetzt einen Job, der in der Nähe ist. Ich war immer ganz weit weg lange Zeit und das ist ganz toll. Und der Job gehört irgendwie zum Leben jetzt dazu.
Schön, das habe ich so entnommen. Du wohnst in Nantong, aber pendelst dann in der Woche dann nach Taizang, wohnst da in der Woche dann in Taizang, ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Aber
Und
es ist
wie?
trotzdem weniger Zeit. Es ist nicht mehr so, nicht mehr 4 Nächte wie früher war es. Und das ist auch näher dran. Man kann einfach mal schneller abends nach Hause fahren.
Ja, verstehe, verstehe. Nantong und Taizang, das stimmt. Wenn du jetzt, ich habe ja vorher studiert auf der Karte, dein Unternehmen ist ja eher im nördlichen Bereich von Taizang, ist es sehr nah zu Nantong, also da ist es deutlich näher dran als vorher Jiaxing, glaube ich. Ne? Und vorher hast du ja für ein chinesisches Unternehmen gearbeitet, ein Familienunternehmen direkt unter dem Eigentümer sozusagen. Und wie hast du dich jetzt wieder in deutsche Unternehmenskultur zurechtgefunden?
Ja, das war ja quasi ein Umweg, also ein ziemlich langer Umweg. Ich wollte immer Geschäftsführer werden von einer deutschen Firma in China. Das war immer mein Plan, auch damals schon. Und ich bin quasi gegen den Trend gegangen. Also damals, als niemand von den Chinesen gesprochen hat, da ist der kleine Francis zu den Chinesen gegangen und hat den Vertrieb aufgebaut. Und jetzt, wo alle sprechen von Zhuhai, Overseas Sales, da gehe ich zu den deutschen Firmen. Für mich ist das sehr spannend. Ich denke, beide Seiten haben große Vorteile, sowohl Attraktivität als Arbeitgeber, als auch für mich viel zu lernen. Und ich finde, ich bin jetzt an der richtigen Stelle. Aber von den Chinesen habe ich viel mitgenommen. Da werde ich gleich noch viel von erzählen.
Ja, genau, du bist eindeutig kein Mainstream-Typ. Wenn der Mainstream ist, dann machst du immer das andere. Aber du hast ja vorher schon gesagt, ich möchte wirklich wissen, welche Stärken konntest du aus der chinesischen Unternehmenskultur mitnehmen für die jetzige Aufgabe und vielleicht für die Zukunft auch?
Die Chinesen, die haben sehr viel Entwicklung, um jeden Preis. Das heißt, es gibt ständige Entwicklung. Und diese Entwicklung ist manchmal frustrierend, weil man den Eindruck hat, die wissen gar nicht, wohin sie sich entwickeln. Was ist jetzt das Ziel? Und das ändert sich teilweise wöchentlich. Und manchmal dreht sich das im Kreis und es kann wirklich sehr frustrierend sein. Aber dieser Spirit der Weiterentwicklung, den spürt man überall. Und ich finde das ganz toll. Ich finde es ganz toll, das mitzuerleben, dass man wirklich so Teil einer Reise ist und nicht so ein statisches dahin vegetieren. Ich finde das toll. Es ist nicht, ich will damit nicht andeuten, dass in Deutschland andersrum ist, aber ich finde, man kann von den Chinesen sehr viel Entwicklung, Agilität, Flexibilität mitnehmen und auch eine gewisse Gelassenheit diesem externen Druck gegenüber, dass man sich selbst kontrollieren kann, ganz egal, was rechts und links an einem vorbeischießt.
Wir kommen später noch drauf, aber ich bin echt gespannt darauf, wie deine Antwort ist. Ich habe so verstanden, du nimmst jetzt die chinesische Kultur mit und versuchst, du bist ja Geschäftsführer in der China-Niederlassung von Wesselwerk, da möchtest du sicherlich die gelernte chinesische Unternehmenskultur wieder in eine chinesische Niederlassung auch beibringen, deine chinesischen Kollegen. Da bin ich aber sehr gespannt. Erste Erfahrungen und Eindrücke. Was macht Wesselwerk und welche Funktion habt ihr in Taicang in der Niederlassung?
Wesselwerk kennt fast niemand und das ist auch richtig so, weil wir sind in einer ganz kleinen Nische. Wir sind der Weltmarktführer für Staubsaugerdüsen. Staubsaugerdüsen sind quasi die unbeliebten Stiefkinder der Staubsaugerindustrie. Und wenn die Düse gut ist, ist der Staubsauger gut. Wenn die Düse schlecht ist, ist der Staubsauger schlecht. Und es ist also ein ganz wichtiger Bestandteil der Staubsaugerindustrie, aber es gibt sehr wenige Anbieter, die das so wie wir anbieten können. Und Wesselwerk hat da wirklich sehr viel Erfahrung und eine sehr gute Qualität und auch einen sehr guten Brand aus meiner Sicht. Und Wessel Taizang gibt es schon seit fast 25 Jahren, also eine sehr lange Zeit in Taizang. Das war also der erste Auslandsstandort von Wesselwerk und hat sich immer relativ unabhängig gehalten als Fabrik. Quasi mit verschiedenen Zielen, sowohl also im Land als auch zu exportieren, war aber sehr stark vom Headquarter abhängig. Und als ich jetzt in die Firma reingekommen bin, da war das eine Chance, mehr daraus zu machen, weil zu dem Zeitpunkt gab es dann ein weiteres Werk. Also jetzt hat Wesselwerk drei Werke: Deutschland, Polen und China. Und mein Ziel, ich hatte immer zwei Ziele. Das eine war, ein richtig starkes chinesisches Mittelmanagement aufzubauen, so wie ich das in der chinesischen Firma kennengelernt habe. Leute, die sich nichts gefallen lassen und die genau sagen, was sie wollen. Und auf der anderen Seite ein richtig gutes internationales Netzwerk aufzubauen zwischen diesen drei Werken, wo man sich gegenseitig hilft, anstatt sich zu behindern und gemeinsam dann Erfolg hat. Und das geht, glaube ich, nur durch wirkliche persönliche Kommunikation und Einsatzbereitschaft. Und das ist das, was mir so viel Freude macht.
Ja, ich bin auch stolzer Kunde von euch. Ich habe ja Staubsauger von der Traditionsmarke mit der Anfangsbuchstabe M aus Gütersloh.
Ja, genau,
Insofern
ja.
genieße ich ja sehr, sehr stark eure Qualität. Und was war dein erster Eindruck, als du in Wesselwerk Taizang angekommen bist, als du in die neue Aufgabe angetreten bist? Und wie hast du dich dann später in die neue Aufgabe eingearbeitet?
Also ich habe mein ganzes Leben noch nie in einer Fabrik gearbeitet und ich bin ja schon 42. Also das ist eigentlich zu alt, um was ganz Neues zu machen.
Aber das
Und
ist ja das Spannende daran, oder?
ja, das ist das Spannende, aber es ist schon ein riskanter Schritt auch für einen Arbeitgeber zu sagen, wir holen jetzt jemanden, der eigentlich gar keine Ahnung davon hat. Und das war für mich gleichzeitig das große Abenteuer zu sagen, das ist jetzt mal echt was Neues und eine große Chance, in einer richtigen Fabrik zu arbeiten. So eine Fabrik, wie man sich das vorstellt, wo irgendwelche Leute sitzen, die irgendwas klack, klack zusammenschrauben und abends um 5 nach Hause gehen und morgens wiederkommen. Und das jeden Tag. Das ist unglaublich. Und das war mein erster Eindruck. Ich war also völlig überwältigt von dieser Herausforderung. Und natürlich, wie immer, es gibt den Druck zu sagen, wenn ich das jetzt nicht hinkriege, dann fliege ich hier raus. Und auf der anderen Seite diese Chance zu sagen, dass ich mit 42 noch so viel lernen kann. Ich finde das toll.
Ja. Aber was kannst du jetzt feststellen? Was sind dann der, also ich meine, du bist Geschäftsführer, du bist eigentlich für alle Funktionen zuständig, aber auch für die Fabrik. Und was ist der Unterschied jetzt zu vorher als in Anführungsstrich nur Sales Director für internationales Geschäft? Und was spiegelt es in deinem Tagesablauf wider?
Also ich bin ein Marketing-Typ und werde auch immer ein Marketing-Typ bleiben. Ich war in meinem letzten Job, habe ich angefangen mit einem kleinen chinesischen Sales-Team für eine chinesische Firma, die Maschinen baut in China. Und ich habe wirklich von Anfang an versucht, auf Wachstum zu setzen. Und wir haben dann innerhalb von 4 Jahren den Umsatzfaktor 4 entwickelt. Also quasi jedes Jahr einmal den Umsatz, ja, halt quasi um 100% erhöht. Vom ersten Jahr, ne? Also quasi nach dem vierten Jahr 4-mal so viel Umsatz. Und das Unternehmen ist da fast zerbrochen an dieser Kapazität, dass die einfach so viel Umsatz hatten, dass es das einfach nicht möglich war. Aber es ging eben doch. Und heute setze ich das genauso an. Heute gehe ich in diese Firma rein und sage, ich gehe davon aus, dass wir in 4 Jahren Faktor 4 Umsatz machen. Ich bin fest davon überzeugt. Und ich bereite heute die Organisation so vor, dass wir das schaffen. Also, dass wir dann nicht überfordert sind von der Kapazität. So, was ist jetzt mein Job als Geschäftsführer? Ich schaffe jetzt Strukturen. Strukturen, die den Umsatz möglich machen. Und das ist ein ganz anderer Job, weil das ist viel Risikomanagement. sicherzustellen, dass wenn der Umsatz kommt, was machen wir dann? Wie können wir das herstellen? Welche Mitarbeiter machen das? In welcher Qualität? Zu welchen Kosten? Wann? Wie? Mit welchen Lieferanten? Aber am Ende das, was dann das, den Erfolg oder das Scheitern bringt, ist am Ende doch der Umsatz. Von daher bin ich sehr dankbar für die vielen Jahre Erfahrung. Das waren, glaube ich, 17 Jahre Erfahrung im Vertrieb. Ich bin sehr dankbar dafür und das wird mich mein Leben lang prägen.
Ja, was waren dann sozusagen deine erste Herausforderung, nachdem du den ersten Eindruck gewonnen hast, anfängst sozusagen einen normalen Alltag zu haben? Was waren die erste Herausforderung?
Ganz besonders Cost Controlling. Also ich habe von Anfang an habe ich mir die P&L angeschaut. P&L, ja, also da, wo man den Profit am Ende des Unternehmens sieht. Und mir ist aufgefallen, dass die Kosten für Supply Chain wirklich sehr hoch sind. Und mein Gefühl zu hoch. Und ich habe das dann hinterfragt. Ich habe dann im Vorstellungsgespräch schon gefragt, warum ist denn das so? Und das ist halt so. Und ich habe mich dann darauf konzentriert, in den ersten Monaten wirklich mich ausschließlich um den Einkauf zu kümmern. Und das ist natürlich schon sehr riskant, weil ich gemerkt habe, dass ich hatte so ein Gefühl, das ist da, wo der Erfolg liegt. Wenn wir das hinkriegen, dann können wir uns verbessern. Aber das war auch das, wo wirklich die Leichen im Keller lagen. Also es war wirklich schwer. Das war extrem schwer, das sich damit auseinanderzusetzen. Ich habe sehr viel gelernt in dieser Zeit. Und das Schöne ist, dass ich halt sehr aggressiv vorgegangen bin, weil ich gedacht habe, ohne meine eigene Aggression kriegen wir das nicht hin. Ja. Und dadurch habe ich natürlich viele Leute auch verärgert, aber heute habe ich sehr gute Beziehungen mit allen Lieferanten und das tolle, warme Beziehungen, das sind ja alles Chinesen, wir sprechen Chinesisch miteinander, die kommen und gehen, die kennen mich und das ist also toll. Und das war eigentlich für mich so der größte Schritt und es hat sich wirklich gelohnt, sich auf Einkauf zu konzentrieren, direkt von Anfang an.
Das heißt, höflich und mit einem Lächeln, aber ganz hart in der Verhandlung sein mit den Lieferanten.
Ja, das ist so der Smiling Bulldog.
Ja, genau. Also ich meine, Cost Controlling, ich kenne dich ja schon ein bisschen mit deinem Elternteil, glaube ich, aus Schottland. Das sollte dir nicht so schwer fallen.
Irland, genau, das kriege ich hier nicht. Sparen kann ich, ja. Sparsam war ich schon immer. Genau.
Ja, aber gut, die Challenge verstehe. Aber welche Stärken hast du vorgefunden, auf du die sozusagen jetzt aufbauen kannst in der Organisation?
Also erstmal hat Wessel einen wirklich sehr, sehr starken Brand. Also es ist ein unglaublich starker Brand in dieser kleinen Branche. Das kann man eigentlich nicht kopieren. Das ist unmöglich zu kopieren. Also die ganze Branche, wirklich die ganze Branche kennt dieses Unternehmen. Alle. Und sagen das nur positiv. Wirklich nur positiv. Also Wessel macht das beste Produkt, die beste Qualität. Keine Lieferprobleme, keinerlei Engpässe. Das, was man halt vielleicht über, deutsche Unternehmen sagt, ja, vielleicht ein bisschen gediegen und ein bisschen, ja, aber sehr gut. Und das ist wirklich eine tolle Sache. Und das zieht sich durch die ganze Firma durch. Also auch die Mitarbeiter, die Strukturen, die Abteilungsleiter, wirklich super. Also es ist ein tolles Unternehmen, sehr gute interne Strukturen. Dafür bin ich sehr dankbar, dass ich darauf aufbauen kann.
Also das kann man, glaube ich, zu einigen deutschen Unternehmen sagen, aber gerade bei chinesischen Unternehmen ist es gerade die Schwäche halt. Man hatte nicht die 50 Jahre Markenhistorie, man hatte nicht diesen Ruf, was man schon in der Branche hat. Ne? Insofern hast du natürlich aus der chinesischen Firma aus, jetzt in ein deutsches Traditionsunternehmen, dann fällt dir natürlich auf. Ein bisschen in die Zukunft geschaut, Zukunftsvision. Welche Rolle spielt jetzt die chinesische Niederlassung? Du hast ja vorhin schon ein bisschen anklingen lassen, ihr habt drei Werke, aber welche Rolle hat speziell die chinesische Niederlassung für euch als Gruppe insgesamt?
Ja, also wir können jetzt in die Zukunft schauen, dann spreche ich auch von der Zukunft. Also in der Zukunft haben wir wirklich das gesamte R&D und Design in China.
Okay.
Das heißt, wir sprechen in Deutschland mit unserem deutschen Team, mit dem Kunden, und versuchen dann, das, was möglich ist, in China zu machen. Und das ist aus meiner Sicht die Schnittstelle zwischen Projektmanagement und Design. Das heißt, wir brauchen in Deutschland einen Verkäufer, der mit dem Kunden spricht. Und wir brauchen einen Projektleiter, der dem Kunden dann ungefähr das erklärt, was er dann gerne haben möchte. Aber das reicht erstmal. So, und dann können wir die Detailarbeit in China machen. Was ist denn Detailarbeit? Das ist quasi vor allen Dingen CAD-Design. Also da wird dann wirklich die Details nachgezeichnet. Du bist ja Architekt, ne? Du weißt ja. Also
Ja, ich war
wirklich im
Architekt oder ich bin
Detail.
immer noch Architekt eingeschrieben, also registriert.
Ja.
Das, da bin ich immer noch.
Also das ist das, wo wir in Zukunft sind. Und dann ist die Frage, wir haben jetzt drei Werke. Das heißt, aus meiner Sicht sollte es möglich sein, dass wir das in China zeichnen und dann in drei Werken produzieren, je nachdem, wo der Kunde die Ware haben möchte. Es könnte also in China gezeichnet werden und dann in Deutschland produziert werden. Kein Problem. Und Zeichnung ist jetzt ein bisschen einfach ausgedrückt. Ich sage das wirklich so, weil es geht ums Details, eine Detailarbeit. Aber auf der anderen Seite können wir, wenn wir das in China machen, also wenn wir in China die Zeichnung und die gesamten Detailarbeit machen, dann können wir auch viel besseren Einfluss auf die Supply Chain nehmen. Da können wir in China Motoren kaufen, wir können auch in China ganze Plastik-Injection-Komponenten schon vorsourcen, dann können wir quasi jeden Monat einen Container schicken nach Polen oder Deutschland mit vorkonfigurierten Teilen, die in China, in Polen oder Deutschland wieder nur noch entassembled werden. Und dadurch könnten wir die chinesischen Kosten nutzen und auch die Vorteile der Supply Chain, aber am Ende dem Ganzen den deutschen Brand aufsetzen. Und das ist das, wie ich mir das vorstelle, ob das klappt. Aber ich bin mir mit unserem CEO und dem ganzen Top-Management da einig, dass wir
Ja,
das hinkriegen.
verstehe. Du hast ja vorhin gesagt, designt in China, aber später zumindest einen Teil davon auch weiterhin Produktion in Deutschland. Selbst für
Ja.
diese Umfänge wird dann Design in China durchgeführt. Das heißt, das ist dann wirklich zu einer globale Funktion, zumindest die Zeichnungserstellung und die Engineering wird dann in China sein. Das ist ja wirklich spannend. Und produzieren tut ihr dann an alle drei Standorte dann in der Zukunft.
Ja, also grundsätzlich wird da produziert, wo es am profitabelsten ist. Das ist völlig klar. Und es könnte auch sein, dass ein Werk am Ende wegfällt. Aber es ist nicht mein Ziel. Also mein Ziel ist nicht Verdrängungswettbewerb und die anderen absaufen lassen, sondern mein Ziel ist, dass wir grundsätzlich den Umsatz erhöhen und dass wir beitragen zu einem gesamten Umsatzwachstum und auch Profitabilität.
Ja, also typische Standortthema. Am Ende ist es ja im Grunde genommen die Faktorkosten gegen Logistikvolumen, wo am günstigsten sozusagen zu produzieren. Das kennt man insbesondere auch aus der Haushaltsgeräteindustrie sehr gut. Und insbesondere eure Kunden kennen das auch bestimmt sehr gut. Wenn das jetzt käme, wenn du jetzt sagst, na, das ist die globale Funktion und so weiter, wo siehst du eigentlich die Kernkompetenzen, die gelten jetzt aufzubauen?
Ja, wir müssen uns darum kümmern, dass wir besser sind als unsere Kunden. Und das ist schon eine schwierige Aufgabe. Also heute, das sind ja, wenn man sich vorstellt, so ein Staubsauger, hat sich über 50 Jahre entwickelt und da haben sich auch die Mitarbeiter verändert. Und früher war es vielleicht tatsächlich so, dass ein Staubsaugerhersteller sich um das Design und so das Außendesign gekümmert hat und dann die Komponenten einfach outgesourced hat. Aber heute gibt es da auch Designer, die auch die Düse designen, die auch sich Gedanken machen, wie soll die Düse aussehen, die am Ende mit einer fertigen Zeichnung zur Fabrik kommen und sagen, genau das hätte ich gerne. Und das ist unser Tod. Das funktioniert nicht, weil dann kann jede chinesische Fabrik dieses Produkt bauen. Unsere Chance ist, dass der Kunde weiß, ja, ich kann das selber entwickeln, aber Wessel kann es besser. Das ist unsere Chance. Und da müssen wir jetzt investieren, dass wir also kontinuierlich unseren Kunden immer wieder zeigen, dass wir die bessere Düse entwickeln und dass diese bessere Düse am Ende auch den besseren Staubsauger macht. Und das ist also ein klassisches Innovationsding, wo wir halt dranbleiben müssen. Und ich denke, dass Wessel da auch wirklich sehr stark ist, das auch voranzubringen.
Und ich meine, wenn man noch über neue Funktionen nachdenkt, Engineering, Zeichnung für die globale Funktion und vielleicht habt ihr später noch mehr, das ist ja. Ich würde sagen, es ist nicht komplett jetzt sich neu erfinden, aber dieses wird wirklich zu einer das Unternehmen auf ein anderes Level bringen. Also zumindest wenn ich dich so einschätze. Du machst es ja auch sehr visionäre Kommunikation, nicht nur intern, aber wahrscheinlich auch extern innerhalb von der Organisation, aber auch zu der extern. Wo siehst du die größte Herausforderung auf dem Weg zu dieser Erreichung dieser Vision? Ist es dann eher die Technik, eher die Investition oder eher bei den Menschen oder Kultur? Oder wo siehst du eigentlich die größte Herausforderung?
Also ich denke, dass unsere interne Zusammenarbeit bei Wessel ist wirklich einzigartig. Da sehe ich jetzt keine Herausforderung. Also das Team ist wirklich klasse in Deutschland, Polen und China. Was schwierig ist, ist der Lieferweg von China nach Deutschland und der Lieferweg von China in die USA, was so klassische unsere Zielmärkte sind, USA, Europa. So, und das sind natürlich Dinge, an denen wir heute so ein Spielball der Politik sind. Was ich persönlich denke, ist, dass ein Staubsauger schon zumindest in Europa sehr langfristig geplant wird, also bis zu 2 Jahre. Das heißt, es ist okay, es ist akzeptabel, wenn wir eine Staubsaugerdüse in China bauen, die ist dann 2 Monate im Container, die wird dann irgendwann verpackt und erreicht dann vielleicht 3, 4 Monate später den Endkunden. Das ist akzeptabel, das ist nicht so wie bei Kleidung oder so, wo das vielleicht viel schneller ist. Und das ist also eine Chance für uns. Es muss einfach nur gut geplant werden. Aber das ist aus meiner Sicht die größte Herausforderung, ist, dass wir in China produzieren und einen sehr langen Weg haben. Und das müssen wir irgendwie auf der Reihe kriegen.
Später irgendwie die Zollthema für euch eine Rolle, was jetzt sehr aktuell ist?
Sicher. Wir haben für den letzten Container 55% Zoll bezahlt in die USA. 55%. Da
In
sagt
den
der
USA.
Kollege in den USA, sorry, den nächsten Container kannst du behalten.
Das ist ja Wahnsinn. Und wie sieht's aus mit der EU?
Ja, EU ist super. Also zolltechnisch ist es eigentlich aktuell kein Problem. Das mag sich vielleicht irgendwann ändern, aber aktuell ist es gut. Und wir sind schon wirklich deutlich profitabler in China als in Europa. Das heißt, wenn der Kunde das akzeptiert, dass wir in China produzieren und wir entsprechende Anlagen haben und die Industrialisierung, dann sind und die Zeit, ne, diese 2 Monate im Container, dann sind wir immer profitabler, wenn wir in China produzieren. Und die
Ich nehme an,
Qualität, das
das
muss
ist
man
auch
nochmal sagen,
nicht
also bei uns
die.
ist die Qualität, nimmt keinen Nachteil. Keine wirklich, das merkt man wirklich überhaupt gar nicht, was in China oder in Polen oder in Deutschland produziert wurde.
Ja gut, die Made in China ist ja im Moment hat auch die Image deutlich verbessert. Bestimmte Warengruppe ist sogar die einzige Quelle, wo man die Ware bekommt. Insofern kann ich das gut nachvollziehen, aber trotzdem Respekt, dass ihr das geschafft habt. Das ist auch bestimmt nicht leicht. Ansonsten kann ich auch nicht vorstellen, dass es irgendwie irgendjemand ein Problem macht, dass es Staubsaugdüse Dual-Use-Artikel ist oder so und dass man da irgendwie Strafzölle erhoben werden. Ist es dann irgendwie emissionstechnisch später eventuell gefährdet oder auch nicht? Das ist
Ja, es
das
gibt
was.
solche Ideen, es gibt schon solche Ideen, auch aktuell schon, dass Düsen entwickelt werden, die umweltfreundlicher sind oder so, aber es ist aktuell noch kein wirkliches Thema. Also das werden unsere Kunden, die warten halt darauf, dass es wirklich Strafen gibt und dass sie dann die richtige Düse haben, die diese Strafen umgeht, aber aktuell ist es noch okay. Da geht es vor allen Dingen um Stromverbrauch und so weiter, das ist also sehr komplex, wie wir da performen.
Ja, ich meine, die Rollewechsel zu Geschäftsführer, dann hast du ja auf jeden Fall eine große Veränderung, ist du führst ein noch größeres Team und diese Vision zu erreichen, muss natürlich das Team auch dahin führen. Und kennen eigentlich die Manager, sozusagen die Ebene unter dir, deine Planung oder eure Planung sehr genau und wie haben sie dann darauf reagiert?
Ja, das ist eine gute Frage. Da sollten wir vielleicht die Manager selber fragen. Ich kann von mir sagen, ich bin ein Nerd. Also ein absolut überzeugter Nerd. Ich bin ein Freund von lebenslangem Lernen und das macht mich sehr glücklich. Und ich sage meinen Mitarbeitern immer wieder, dass nicht jeder Mensch kann sich während der Arbeitszeit weiterentwickeln. Es gibt manche Leute, die dürfen das und andere, die nicht. Die kommen zur Arbeit, gehen arbeiten und kriegen ein bisschen was zu Geld und kaufen sich da was zu essen und ernähren ihre Familie und morgens geht's wieder los. Und wir dürfen lernen. Und das ist die Kultur, die ich in das Unternehmen trage. Und die Manager, die haben das natürlich am stärksten abgekriegt. Also ich habe sie mit diesem Mindset schon sehr stark unter Leistungsdruck gesetzt. Das kann man nicht anders sagen. Und die Reaktion ist sehr gut. Also Du kennst ja den Lebensraum um Shanghai herum. Ja, es ist also erstmal ein sehr teures Leben. Es ist nicht so, wie man China
Speckgürtel.
kennt. Ja, das ist der Speckgürtel von Shanghai. Und die Manager, die bei uns arbeiten, die sind alle in einer, wie soll ich sagen, sehr komfortablen Lebenssituation. Das heißt, die sind nicht mehr in den 20ern, die sind auch nicht in der Rente. Die haben vielleicht eine Immobilie gekauft, haben vielleicht Kinder in der Schule. Das heißt, das Leben ist gediegen. Spießer will ich jetzt nicht sagen, aber so ein normales bürgerliches Leben. Und ich setze sie jetzt unter Leistungsdruck. Und da können sie sich entscheiden, ob sie sagen, ja, ich will lernen, ich will besser werden, oder sie sagen, nee, das akzeptiere ich nicht. Und bisher ist die Reaktion also so eine Mischung aus verwundert. Also wie kann das denn sein? Und auf der anderen Seite so glücklich, dass sie selber so viele Entwicklungen jetzt mitnehmen in dem gehobenen Alter.
Das klingt so spielerleicht, aber ich denke, das ist bestimmt nicht leicht. Ich kenne genug Unternehmen, die jetzt entweder in einer gute oder manche auch in einer Krisensituation sind. Führung in der Krise ist ja noch schwieriger, Leute zu motivieren, Stabilität zu geben und auch wieder Vision zu geben und dann zu Veränderung zu motivieren. Also, du sagst es so leicht, aber was sind dann deine Werkzeuge? Wie hast du dich, ich nehme an, du bist dann mit Beispiel vorangeschreitet, jeden Tag fröhlich gelaunt und immer jeden Tag eine Vision erzählen. Das kannst du. Aber was sind dann noch weitere Elemente, was eine Rolle spielen?
Also ich arbeite mit 90-Tage-Zielen. Also man könnte auch sagen OKRs, aber ich mag keine Abkürzung. Das heißt, ich sage den Leuten, we have 90-Day-Targets. Ja, 90-Day-Targets. Und das bedeutet, wir setzen ein Ziel und das jetzt jeder Manager muss seine eigenen Ziele setzen und die werden an die Wand geklebt. Jeder kann das sehen. Und dann wird das getrackt. Und das hat uns unheimlich geholfen. Es hat uns unheimlich geholfen. Also, was war so wichtig? Erstens die Zielvereinbarung. Also, was ist und was wollen wir denn erreichen? Und dann hatte ich ja in jedem Bereich Manager, die wirklich auch nicht nur Nerds sind, weil ich sie als Nerd haben möchte, sondern die wirklich ausgebildete Experten sind. Ganz anders als ich. Also, unser Fabrikleiter, der Produktionsleiter, der war 20 Jahre bei Volkswagen. Das heißt, der ist ein wirklicher Experte, der weiß alles deutlich besser als ich. Das heißt, wenn ich ihn jetzt so unter Leistungsdruck setze, der hat unheimlich viel Potenzial, was er daraus schöpfen kann aus dieser
Ist der
Erfahrung. Und der schreibt
Fabrikmanager
dann,
oder der Qualitätsmanager?
nee, beides. Also der ist vor
Beides.
allen Dingen der Produktionsleiter, aber ist auch für Qualität
Okay.
verantwortlich.
Okay.
So, und was wir inzwischen in dieser Zeit, also ich hatte ihn, also im Laufe dieser 90-Day-Tages hat sich dann herausgestellt, die Fabrik, also die Montage in unserem Fall, die Montage, wo der Staubsauger, also die ganzen, sagen wir, 20, 30 Einzelteile zusammengeschraubt oder geklebt werden, das ist das Herz unseres Unternehmens. Und alles andere muss dem zuliefern. Und das bedeutet, ich habe diesen Manager einfach in die Situation gebracht, dass er den Takt angibt von der ganzen Firma. Und das war er nicht gewöhnt. Und ist er wirklich tief gegangen. Wir haben zum Beispiel Ausbildungsprogramme für die Mitarbeiter definiert. Wir haben Skill-Matrizen aufgebaut, also Skill-Matrix für jede Anlage, wo wir sagen, welche Mitarbeiter können welche Station bedienen. Dann haben wir ein Continuous Improvement, wo wir jeden Tag einen Shopfloor machen, jeden Tag 13 Uhr. Und dann haben wir inzwischen das weitergegeben, dass er zwei Direct Reports hat, einen Quality Supervisor, also nicht Quality Manager, sondern Supervisor, und einen Produktionssupervisor. Und diese beiden Supervisor müssen jetzt miteinander arbeiten. Das heißt, der Quality Supervisor ist quasi für den, naja, nicht nur, aber auch für den Prozess verantwortlich. Muss also den Produktionsprozess immer wieder hinterfragen, ob wir den richtigen Prozess haben für die Montage. Und der Produktionssupervisor ist für die Mitarbeiter verantwortlich. Wir haben ja eben sehr viel Handarbeit bei uns. Es sind sehr viele Mitarbeiter, die teilweise auch oft wechseln. Und da herrscht ein rauer Ton in der Produktion. Und es ist wichtig, dass wir da einen Vorarbeiter haben, der die Leute im Griff hat. Und wenn da jemand sich nicht an die Prozesse hält, dann muss er auch durchgreifen. Und das mussten wir alles üben. Das war noch nicht eingeschliffen. Und heute ist es so, dass wir also nicht nur die Management, also ich habe jetzt gerade das Beispiel von einem Manager genannt, dass wir also nicht nur die Managementstruktur haben, sondern auch die Managementstruktur drunter. Also dass dieser Manager eben auch ein Level von Direct Reports hat und das sich dann quasi weitertreibt. Und Am Ende erklären mir die Manager, wie ich sie unterstützen kann. Also was kann ich tun, damit sie ihr Ziel erreichen? Und das finde ich super. Das ist ganz toll. Und wir haben also die ersten 90-Day-Tages abgeschlossen und das gefeiert auf dem Oktoberfest in Taizang. Und dann haben wir dann danach jetzt quasi eine viel tiefere Verfeinerung, wo wir also an den gleichen Themen arbeiten, aber mit viel mehr Detail, wo es also wirklich um die kleinste Art von Prozessoptimierung geht. Und das hätten wir nicht geschafft ohne den ersten großen Sprung. Und das hat also gar nichts damit zu tun, dass ich durchs Werk gehe und gute Laune mache. Das bringt gar nichts, sondern dass ich habe jeden Einzelnen unter Druck gesetzt und geguckt, was passiert.
Ja, Respekt. Also dafür, dass du mit 42 erst in die Produktion reingekommen bist, du bist ein sehr schneller Lerner. Wie hast du dich selber qualifiziert, sodass du auf so diese Art und Weise zu reden über Toyota Produktionssystem, als ob du eigentlich seit 24 Jahren schon in der Produktion arbeitest? Hast du
Ja, also ich
viel
habe,
YouTube-Video eingezogen?
also ich hatte also wirklich sehr großen Respekt vor dieser Aufgabe. Und ich habe Leute immer bewundert, die sowas machen. Und was ich dann gemacht habe, ist, dass ich also wirklich jeden gefragt habe, den ich kenne, der sich irgendwie mit Produktion auskennt, natürlich auch dich, Xiaolong, ja, jeden gefragt und mir einfach von jedem Ratschläge geholt. Was soll ich jetzt machen? Wie gehe ich jetzt vor? Und habe mir das gemerkt und dann habe ich auch immer meine Direct Reports genommen und die waren immer dabei und haben zugehört. Und dann habe ich nachher gefragt, okay, was von dem können wir wirklich umsetzen? Und am Ende haben wir nur das gemacht, was meine Direct Reports, also mein Management-Team wirklich wollte. Nicht das, was mir wichtig war, sondern nur das, wo wir eine Einigung hatten zwischen meinen eigenen, sag mal, Stretch-Targets und dem, sag mal, machbaren Ziel, wo mein Management-Team sagt, okay, das können wir tatsächlich erreichen. Aber das war gut. Weil das war dann immer, also dadurch wurden meine Manager haben dann tatsächlich solche Stretch-Targets bekommen und ich habe sie quasi auf meiner Reise durch dieses Lernen, dieses Produktionssystem einfach mitgenommen und habe jedem die Chance gegeben, das mit mir zusammen zu lernen. Und das war also eine ganz tolle gemeinsame Lernkurve. Und das hat auch das deutsche Headquarter gemerkt. Also die haben das einfach gemerkt, dass da so ein Nährboden für Lernen ist, also dass die Mitarbeiter lernen, aber eben nicht nur lernen, sondern auch performen, also dass man den Fortschritt in ihrer eigenen Arbeitsqualität wirklich merken kann. Und wir hatten in der Zeit, wo ich da war, jetzt mehrere, also es ist natürlich keine schöne Sache, aber Qualitätseskalationen passieren einfach, dass wir ein Qualitätsproblem haben. Und ich bin heute so dankbar, dass wenn das letzte Qualitätsproblem, was wir hatten, das wurde dann von meinem kompletten Management-Team gemeinsam vollständig gelöst. Da hatte ich eigentlich selber ganz wenige Teile, die ich selber machen musste. Das war also wirklich toll. Das habe ich gemerkt, okay, und wenn dann wirklich die Belastungsprobe kommt, dann sind sie fit. Also ich kann das nur noch mal wiederholen. Ich finde Lernen eine tolle Chance und nicht jeder kann während der Arbeitszeit lernen. Und das, was ich den Leuten sage, ist, dass sie haben nur eine Option. Also sie können mit mir zusammen lernen oder sie können die Firma verlassen. Aber sie können nicht sagen, wir machen das nicht. Das geht einfach nicht. Und das ist nicht so, dass ich sie dann rausdrücke, sondern sie werden dann von dieser neuen Unternehmenskultur aus dem Unternehmen rausgedrückt.
Ja, wie misst du eigentlich den Erfolg dieser Kulturwandels?
Also meine Performance wird am Ende an der P&L gemessen. Das ist ganz einfach. Also am Ende
Sogar
wird
über harte Zahlen.
harte Zahlen. Das ist alles schön und gut. Kultur, die Leute alle so glücklich und die kommen gerne zur Arbeit, ja, das ist alles gut, aber ich werde an harten Zahlen gemessen. Der Unterschied, den ich mache, ist, dass ich diesen Druck nicht weitergebe. Also ich halte diesen Druck aus und ich sage meinem Team, dass sie werden eben nicht an harten Zahlen gemessen, sondern sie werden an konkreten Targets wie diese 90-Day-Targets gemessen, die wir vereinbaren und wo wir dann einen klaren Fortschritt sehen müssen. Aber mein Erfolg wird am Profit, am EBITDA gemessen.
Gibst du dir selber auch 90-Tage-Targets?
Ja, also ich habe also wirklich für mich selber Ziele, wo ich zum Beispiel vor allen Dingen in der Organisationsentwicklung, ich habe mir auch eine sehr stramme Zielvorgabe für 2025 gesetzt. Also, dass wir auf der einen Seite ein gutes EBITDA erreichen, aber auf der anderen Seite konkrete, wie ich gerade gesagt habe, im Einkauf zum Beispiel die Kosten drastisch reduzieren, dass wir auch zum Beispiel die ERP-Qualität deutlich verbessern, dass wir also auf Knopfdruck die Margen ausrechnen können, also viel besseres Cost-Controlling. Also, es sind viele Ziele, die ich mir selbst gemessen habe. Die werde ich auch weitergeben, aber am Ende lasse ich mich auch daran messen.
Warum sagst du, das ist kein normales Change Management, sondern eine Transformation?
Aus meiner Sicht ist ein Change Management ist eine Veränderung, weil wir uns verändern wollen, um der Veränderung willen. Das ist also eine intrinsische Motivation. Eine Transformation aus meiner Sicht ist, wir haben ein gewisses Ziel und wir verstehen, dass wir das mit dem aktuellen Setup nicht erreichen können. Das heißt, wir müssen uns verändern, damit wir dieses Ziel erreichen können. Und deswegen ist es so wichtig, immer wieder über diese Zielvorgabe zu sprechen, aber auch immer wieder zu tracken, ob wir dann tatsächlich was tun oder ob wir nur reden. Und deswegen ist es mir wichtig, dass meine Mitarbeiter sie müssen mich akzeptieren. Sie haben keine Wahl, sie können nur das Unternehmen verlassen. Sie müssen mich akzeptieren. Das heißt, wenn ich Druck aufbaue und solche Zielvorgaben und Visionen teile, dann können sie darüber meckern oder sich beschweren, aber das verändert sich nicht. Sie müssen sich das reinziehen. Es geht nicht anders. Aber jeder Mitarbeiter kann sich selbst entscheiden, wie er darauf reagiert. Und meine Chance dabei ist, Transformation bedeutet, dass diese Energie, die ich in die Unternehmen reinbringe, wenn das ganze Team und nicht nur mein Team, sondern auch die Teams in Deutschland und Polen, wenn die das spiegeln, dann ist meine Kraft halt skaliert. Das finde ich toll.
Und du kennst ja, oder du machst ja auch dieses Slogan, German Quality and China Speed. Und du hast ja vorhin von der Stärke chinesischer Unternehmenskultur gesprochen. Jetzt hast du auch beschrieben, wie ihr in eine deutsche Traditionsunternehmen die Kulturwandel jetzt zumindest auf den Weg gebracht habt und da auch viele Veränderungen schon zu sehen sind. Und wie vergleichst du eure Kultur oder vielleicht die Kultur, die du jetzt einführen möchtest oder diese Transformation, die du machen möchtest, und im Vergleich zu einer chinesisches Unternehmen, was auch sehr stark, sehr schnell und sehr bereit ist zu lernen? Wie vergleichst du die beide Systeme miteinander?
Also chinesische Unternehmen haben gewisse Vorteile, dass die Strukturen nicht so fest sind. Das heißt, jeder Mitarbeiter in einer chinesischen Firma hat eine Beziehung zum Chef. Das heißt, der Grund, warum diese Person in dieser Firma ist, dass er irgendeine Beziehung hat zum Chef. Und durch die Beziehung kann also das Verhalten dieses Mitarbeiters über Nacht verändert werden. Das geht also ganz schnell. Und das hat kein wird nicht gehindert an Managementstrukturen. Und das ist ein riesengroßer Vorteil von chinesischen Firmen. Der Nachteil ist, dass wenn dieses Managementsystem fehlt, dass es eben keine Struktur gibt, die sich kontinuierlich verbessert, sondern das hängt alles an der Laune des Chefs. Ja, wenn der Chef gut gelaunt ist und auch Power hat und das reindrückt, dann moved quickly. Und wenn er das nicht hat oder der irgendwie gehindert wird, dann auf einmal bleibt einfach alles stehen für ein paar Monate. Und die Vorteile der deutschen Organisation ist, dass diese Managementstrukturen über Jahre, in unserem Fall über 50 Jahre gewachsen sind. Nicht immer verbessert. Da gibt es auch immer so verschiedene Phasen und Höhen und Tiefen, finanzielle Probleme, Managementwechsel und so weiter. Aber es gibt also eine gewisse Historie. Es gibt Leute, die können sich erinnern an, wie war es denn vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren. Und die haben durch diese Erfahrung und diese Position eine gewisse Sicherheit, die von außen einfach nicht greifbar ist. Das heißt, die sind auf der einen Seite, sind sie vielleicht stur, du kannst nichts machen, wenn die nicht wollen, da ist nichts zu machen, du kannst ihnen nur eine unglaublich hohe Abfindung zahlen, damit sie das Unternehmen verlassen. Aber auf der anderen Seite haben sie auch eine einfach über Jahre geschulte Erfahrung, die sie bereit sind, in dieses Unternehmen einfließen zu lassen. Und das ist für chinesische Firmen unmöglich vorstellbar. Die können sich das nicht vorstellen, weil in China gibt es keine Ingenieure, die seit 15 Jahren das Gleiche machen. Das gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht. Es gibt natürlich Ingenieure, die dann nach 2, 3 Jahren Manager werden und die dann gar nicht mehr wissen, wie man eigentlich mal irgendwelche Maschinen gebaut hat. Und das ist also in Deutschland anders. Und ich finde, dass beides kann man verändern. Chinesische Firmen brauchen Standards, an denen sich entlanghalten können. Und das kann man lernen. Deutsche Firmen brauchen also wirklich Drive, also eigentlich das, was ich jetzt in die Firma reinbringe, wirklich Druck von außen, Veränderungsdruck. Und dann können diese starken Strukturen sich weiterentwickeln und das durchziehen. Und ich bin sehr dankbar, dass wir also das ganze Management-Team bei Wessel ist also nicht alles komplett neu, aber es ist also sehr stark und eine gute Mischung aus Leuten, die länger dabei sind und Leute, die neu sind, mit viel Erfahrung. Und ich finde diese wöchentlichen Meetings, die wir haben, wo wir uns alle zusammen austauschen, finde ich sehr bereichernd, weil ich da genau diese richtige Mischung merke.
Ja, können wir das auch so dein Slogan etwas abwandeln, zusammenfassen und sagen, German System, Chinese Drive, also in
Ja,
kurzer
vielleicht,
Form.
ja.
Das
Ja.
ist eigentlich, ja, ich bedanke mich. Ich denke, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich und insbesondere in der heutigen nicht so ganz leichten Wirtschaftssituation. Einige deutsche Mittelstandsunternehmen haben in China auch zu kämpfen, aber ich glaube, du gibst jetzt Mut, weil du hast ja auch schon gesagt, als Nicht-Produzierender bist du in einem Produktionsumfeld, hast du schon ersten Erfolg zeigen können und das Team ist auf gutem Weg. Und wenn man das richtige Element hat, den Drive zu verbessern und die Motivation zu erhöhen, also vieles interessante Aspekte. Ich hoffe, das ist hilfreich für viele Zuhörer. Ich bedanke mich, Francis. Ich tausche sehr gerne mit dir aus. Ich bin gespannt, wie weit du in Produktionssystemen weiterkommst. Also wie gesagt, immer gerne. Wenn du Zeit hast, dann komme ich auch nochmal vorbei und schaue mir auch selber an.
Jederzeit.
Ich übrigens, ich kann auch gut vorstellen, dass sowas auch wir in einer Live-Veranstaltung auch mit anderen Produktionsunternehmen zusammenbringen und dann die Erfahrung austauschen. Da gibt es einige Parallelität, die wir da auch aufbauen, auch sehen, das hilfreich für andere Unternehmen ist.
Ja, das würde mich wirklich sehr freuen. Also nochmal, ich finde Lernen, lebenslanges Lernen, das ist so ein Slogan. Das haben wir alles irgendwo mal gehört. Das ist nicht so einfach, weil in einem Job, also ich verdiene jetzt so viel, wie ich mein ganzes Leben noch nicht verdient habe. Das heißt, ich stehe auch unter Leistungsdruck. Wer mir so viel Geld bezahlt, der erwartet auch Performance. Und wenn ich dann lerne, dann ist schon die Frage, wofür bezahle ich ihm so viel Geld, wenn der lernt? Also, es ist wirklich, also je weiter ich mich weiterentwickle, desto schwieriger ist es, die Balance zu finden zwischen Lernen und Performen. Ich bin trotzdem felsenfester Überzeugung, dass wenn wir das Lernen priorisieren und uns dann ausreichend Zeit geben, von anderen zu lernen, von sich selbst zu lernen, dann ist die Performance immer besser, als wenn das Lernen zurückgestellt wird. Und ich bin also so dankbar, dass das auch jetzt in der Position für mich funktioniert hat. Und deswegen finde ich gerade solche Podcasts wie China Hotpot so schön, dass man da von anderen lernen kann, was sie halt sich selber überlegt haben und welchen Weg sie gegangen sind. Dass man also nicht alles selber erfinden muss, sondern einfach mal von anderen lernen kann.
Danke dir für die Blume. Das hat mich sehr aufgebaut. Vielen, vielen Dank dir noch einen schönen Abend. Genieß den Abend, tank dich auf und bereit für morgen wieder einen neuen frischen Tag.
Bis dann, tschüss.
Bis dann, ciao.